eins der größten Learnings, die ich habe, ist simpel, sexy, strukturell und sozial. Letztendlich alles, was wir machen, sollte so sein.
Hallo und so schön, dass du da bist zum zweiten Teil von Das Leben ist kein Ponyhof mit Micha Fritz, einem der deutschen Sozialunternehmer und Mitgründer von Viva Con Agua. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei der heutigen Folge. Jetzt geht's los. Ja, aus Vielfalt kann einfach viel entstehen und es geht wirklich darum, auch Eigenverantwortung zu leben, Verantwortung zu teilen, Potenziale zu ermöglichen und eben kritisch zu hinterfragen, das, was du in deinem Leben ja für dich gemacht hast und das Ganze jetzt aber auch auf das Größere hochgehoben sozusagen.
Also wir haben uns ja ganz bewusst entschieden, nicht zu sagen, ey, wir gehen jetzt gegen das System, sondern wir sind Teil des Systems, aber die sozialste Version des Ganzen. Mhm. Und das glaube ich auch nach wie vor. Ich habe noch nichts Sozialeres gesehen als Purpose Economy, Verantwortungseigentum, Gemeinwohlökonomie, Robert Bosch, Carl Zeiss, Holy Foundation, Viva Con Agua und so. Und da gibt es ja zum Glück mittlerweile Ecosia, ne? Also mehr und mehr, die genau Patagonia, mhm, die interessanterweise sogar den Weg rückwärts gehen. Also erst sehr erfolgreich, zum Beispiel auch eine spannende Frage, weil Viva Con Agua ist ihnen ja von Anfang an gegangen. Dadurch kriegst du ja aber gar nicht so eine finanzielle Ressourcenpower. Mhm. Ja, aber wenn du ihn nachher machst, dann hast du natürlich auch schon ein bisschen Scheiße gebaut auf dem Weg, wahrscheinlich. Aber ist so die Frage, aber natürlich hast du mit Patagonia eine Weltmarke. Viva Con Agua ist keine Weltmarke. Da finde ich schon zum Beispiel auch, sich genau zu überlegen, für den einen wird der Weg richtig sein, für den anderen wird der Weg sein. Aber was ist denn der Weg, wie man die meisten sozialen Unicorns bauen kann? Mhm. Weil ich glaube schon, dieser Charity, Philanthropie, da haben wir letztes Mal, als wir uns getroffen haben, drüber gesprochen, ne? Da fehlen noch Spielwiesen oder Möglichkeiten, wie du neben Stiftung, Verein, GmbH und Verantwortungseigentum noch Modelle, die für andere gut sind. Mhm. Also zum Beispiel müsste noch was sein, was ein bisschen besser ist wie Social Business, wo die Leute ein bisschen Geld verdienen können. Yeah. Also ich verdiene einfach viel zu wenig Geld. Also nicht, dass ich rumheule, ich verdiene genau, mir geht's super, ja, don't get me wrong, aber 6.000 Euro brutto, damit kriegst du niemand. Mhm. Also unsere eine Kollegin, die kommt vom DAX, Marketing-Chefin, aber nicht Geschäftsführerin, glaube ich, und die hat von 13.700 auf 6.700 reduziert. Mhm. Um bei Viva Con Agua zu arbeiten. Das musst du dir ja leisten können.
Yeah.
Also so, wenn die jetzt 3 Kinder hätte, dann hätte die diese Entscheidung wahrscheinlich nicht getroffen. Und das darf nicht sein. Mhm. Und so, und deswegen glaube ich schon, dass es auch da noch eine andere Spielwiese geben muss, damit du so, sag ich mal, für Leute, die ein bisschen mehr finanziell motiviert sind, oder auch du andere Talents kriegst. Das ist ja auch sowas, weißt du, so mit Harvard-Absolvent, warum soll der bei Viva Con Agua anfangen? Der kriegt 200 bis 400k Einstiegsgehalt. Warum soll der nach Steuern verdient der immer noch mehr wie ich? Ja. Wenn er spendet die Hälfte. Also weißt du, so, das sind ja Absurditäten. Bedeutet aber, dass du nicht die Top-Skills quasi in das Soziale bekommst, sondern natürlich eher in die Automobilbranche. Die, sagen wir, wenn man ehrlich ist, natürlich auch schuld an einem Teilprozentsatz zumindest ist von der Klimaerwärmung oder anderen Themen.
Deswegen ist unser Ansatz mit der Holistic Foundation ja auch immer gewesen, dass wir gesagt haben, wir müssen alles ganzheitlich betrachten. Du solltest halt nicht erst mit einem Konzern, den du aufbaust, die Welt verwüsten, um dann mit einer Stiftung wieder Gutes zu tun, sondern im besten Falle schützt du die Welt halt gleich mit deiner Company und machst dann auch noch Gutes. Und wir beide haben ja auch bei unserem letzten Gespräch gesagt, dass die Unternehmer natürlich, die viel Gutes tun, sehr lobenswert sind, weil sie im Zweifel vielleicht auch das Geld sinnvoller einsetzen, als sie es machen würden, beziehungsweise als vielleicht die aktuelle Regierung es machen würde, wenn die Steuern jetzt erhöht würden und quasi nicht mehr in Stiftung fließen würden, sondern das ganze Geld einfach nur noch über die Politik dann sozusagen ausgegeben würde. Aber da waren wir uns halt auch einig, Leute, die eben gar nichts Soziales machen, die sollten gerne auch in irgendeiner Form besteuert werden, damit jeder auch seinen Beitrag leistet in irgendeiner Form. Ne? Es geht ja nicht immer nur darum, also der eine kann vielleicht Zeit geben, der eine kann mehr Geld geben, unterschiedliche Dinge, aber dass wir alle unsere Verantwortung ernst nehmen, dass wir unseren Planeten schützen, dass wir uns als Weltengemeinschaft verstehen ja, dass wir eben wirklich hier alle auf diesem einen Planeten sind und entweder gemeinsam untergehen oder wirklich weiterhin einen schönen Planeten haben. So, ne?
Es ist ja auch so ganz lustig, weil mir ist irgendwann mal aufgefallen, weißt du, so, wir sind ja immer so die soziale Alternative dazu. Ja, also dann im Wassermarkt oder auch wenn du es dir ganz genau anguckst, es gibt ja in Deutschland so einen Spendenkuchen und der bleibt ja mehr oder weniger pro Jahr gleich. Es sei denn, du hast einen Tsunami oder Syrienkrise oder große Katastrophen in der Welt und dann gibt es einen großen Ausschlag. So viel Medienberichterstattung, viele Spenden etc., lineare Kette. Und Viva Con Agua hat ja eigentlich durch die verschiedenen Cases den Spendenkuchen gar nicht angezapft, sondern neuen aufgebaut. Mhm. Mit dem Hotel, mit dem Klopapier, mit dem Kunst, mit dem Wasser und so weiter. Und da glaube ich halt, müssten auch NGOs sich noch viel mehr weiterentwickeln. Und ich frage mich halt schon auch auf der anderen Seite, weißt du, wenn wir dann die soziale Alternative sind, warum darf denn die asoziale überhaupt bestehen? Mhm. Also warum gibt es Gesetzmäßigkeiten, die Privatisierung von Wasser erlauben? Mhm. Also so, das weiß doch auch jeder mittlerweile Politiker, wenn er seine Silbertafel, wie man so schön sagt, einmal verscherbelt. So, dann ist in seiner Legislaturperiode sein Haushalt saniert und danach. Aber wir kennen die Auswirkungen in Evian, in der Stadt, in Südfrankreich, wo die Leute nicht mal ihr eigenes Wasser mehr haben. Wegen so, es macht doch keinen Sinn, Fidschi-Wasser um die ganze Welt so und so weiter und so fort. Genau, also und da frage ich mich schon, warum diese asozialen Geschäftsmodelle bestehen dürfen. So und warum da nicht nochmal ein ganz anderer Drive reinkommt. Das ist auch mittlerweile, ist ja nicht mal mehr eine Schlagzeile in den Medien, wenn du sagst, dass irgendjemand was, also bei Nestle, bei BP und so, du weißt es ja. Mhm. Das ist ja nicht mal mehr eine Schlagzeile. Also wir sind schon über diesen Zenit, dass sich irgendjemand gefühlt darüber aufregt, dass diese Missstände bestehen, sondern Aufregung passiert eigentlich nur noch, wenn ein vermeintlich guter Mensch so vom Thron geschmissen wird. Ne? Mhm. Dann passiert eine Aufregung. Dann, ich wusste immer und bla 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 und so weiter. Wo man ja selber dann einfach aufpassen muss und deswegen bin ich ja auch mit so einer Glorifizierung. Ich will nicht glorifiziert werden, weil in dem Moment, wo ich glorifiziert werde, ich viel leichter von irgendeinem Podest gestoßen. Ich will ja gar nicht auf dem Podest. Mhm. So, wir versuchen ja dieses Prinzip der Augenhöhe eher zu leben. Mhm. Auch wenn man sich da auch nichts vormachen darf. Ich meine, die Menschen in Uganda, in dem Dorf, wo wir einen Brunnen vielleicht bauen, wir haben keine klassische Augenhöhe. Das ist mehr. Mhm. Ich habe mein Studium im 26. Semester wegschmeißen können. Ja, die meisten Menschen in diesem Dorf werden niemals eine Möglichkeit haben, einen akademischen Abschluss an drei Universitäten machen zu können und ihn dann wegzuwerfen. Ich kann Bundeskanzlerin werden, kann in 197 Länder einreisen mit meinem Pass. Like that. Und das ist ja, wenn ich das so sage, dann klingt das so asozial, so wie es auch ist. Das muss man sich aber bewusst machen, weil im anderen Fall redet man von so einer Augenhöhe, was ja in der Entwicklungszusammenarbeit in jeden Antrag reingeschrieben wird und auf Augenhöhe und partizipativ. Und wenn du ehrlich bist, ist Bullshit. Weil es gibt diese Augenhöhe nicht. So ganz selten gibt es wirklich, dass du kannst versuchen, auf Augenhöhe dir zu begegnen, indem du es dir bewusst machst und sehr ehrlich über deine Privilegien und guckst und so weiter. Aber in den meisten Fällen gibt es keine. So klassisch Gefühl der Augenhöhe finde ich sehr schwierig und sollte man genauer angucken, weil ich glaube, sonst verschleiert man ganz viel darum eigentlich.
Spannend finde ich ja auch die Frage, was ist denn wirklich das erklärte Lebensziel? Weil die Frage ist ja, wenn du jetzt jemanden in Uganda fragen würdest, will der denn studieren? Also ist das wirklich das Ziel?
Gute Frage.
Oder wenn du den Menschen eben auch erklärst, wie die Zusammenhänge wirklich sind, ist vielleicht wirklich eher das Ziel, dass jemand sagt, okay, gut, klar haben wir hier nicht viel, aber wir sind glücklich, wir haben einen tollen Familienzusammenhalt, dass wir uns auch viel eher die Frage, wir gehen glaube ich immer noch schnell in diese Spirale rein, so ja genau, jemand, der irgendwie viel hat, der ist irgendwie hier, der hat das tollste Leben, hat das gelungenste Leben. Aber ist das denn wirklich so? Und ich glaube, sich diese Frage zu stellen und das auch mal mit anderen Menschen zu besprechen, die halt aus einem ganz anderen Kontext kommen, finde ich halt super spannend.
Ja, das ist ganz spannend, dass du das ansprichst. Ich glaube, es passiert gerade sehr viel, dass so eine afrikanische Diaspora zurückgeht auf den afrikanischen Kontinent. Und ich glaube, das ist auch die größte Chance, die der afrikanische Kontinent hat, dass gut ausgebildete afrikanische Menschen zurückkehren auf ihren Kontinent und sich um die Herausforderungen in den Ländern kümmern sozusagen und die Potenziale. weil die natürlich die Kultur sprechen und so weiter, weil wir werden auf keinen Fall die Lösung mitbringen, so, sondern wir müssen aufhören, über große wirtschaftliche Zusammenhänge, die auf dem afrikanischen Kontinent Schundluder zu treiben. Deswegen bin ich halt kein Fan von Börse, wenn dann auf Ostafrika Devisenhandel gemacht wird, auf Nahrungsmittel. Mhm. Und ich meine, letztendlich ist es Menschen sterben, weil Dürre etc., ne? So, das kannst du dir halt angucken. Und wenn du einmal in Äthiopien warst und gesehen hast, wie halt die Grenze, wo Menschen in existenzielle Bedrohung und quasi sterben, von 5 Ziegen auf eine Ziege runtergemacht wird, mhm, und du ein trockenes Land siehst und siehst die Auswirkungen und so, und du weißt, die Hungersnot kommt jetzt. Und die Medien werden aber auch erst berichten, wenn die Hungersnot da ist. Also auch nicht proaktiv, obwohl es jeder weiß.
Ja.
Sondern es gibt da halt dann einfach auch, wie Medien funktionieren, ein gewisses Aufmerksamkeits- und das passiert halt erst, wenn Menschen sterben. So, und dann kommt auch erst die Hilfe und dann ist sie aber natürlich zu spät. Und an den Ursachen, das hatten wir auch schon, wird eigentlich gar nicht gearbeitet, sondern eigentlich ist es nur Ibuprofen irgendwie für den Körper. Aber ja, du kümmerst dich nicht darum, warum ist denn jetzt hier eine Dürre und wie können wir die Dürre verhindern? Können wir vielleicht die Agrarwirtschaft verändern? Können wir vielleicht aufhören, die Tulpen in Äthiopien anzubauen, die Wasser ziehen, für dann irgendwie, dass ihr Männer da draußen am Valentinstag eurer Frau Blumen schenkt? Also so.
Mehr Dinge hinterfragen. Ja. Absolut, bin ich bei dir. Micha, ich finde das total schön, weil wir beide uns schon in unseren Gesprächen immer als sehr kreative Köpfe kennengelernt haben und auch heute machen wir es alles ein bisschen anders, als es hier sonst im Podcast ist, aber wir wollen trotzdem noch über deinen Weg sprechen. Erzähl uns doch mal, wie du zum Antikapitalist geworden bist. Wie kam St. Pauli da rein? Was wolltest du als Kind werden und warst du eigentlich schon immer so kreativ?
Boah, als Kind wohl, weiß ich nicht. Ich glaube, ich darf es gar nicht sagen, aber wahrscheinlich wollte ich auch mal Polizist werden. Weiß ich aber nicht, aber kam das erste in meinen Kopf. Also ich weiß gar nicht, ob ich so einen Kinderwunsch hatte. Ich bin letztendlich wirklich über die Freundschaft zu Benny Adrian, der, den ich über meine Schwester kennengelernt habe, der ich eh sau viel zu verdanken habe. Ich habe zwei wunderbare, tolle Schwestern und beiden viel zu verdanken und der einen vielleicht ein bisschen mehr. Und ich hoffe, die andere hört den Podcast nicht. Sonst habe ich im Familienchat gleich eine Antwort. Und bin da in Viva Conakva reingestolpert, als Benny die Idee hatte und habe ihn einfach supportet, weil ich auf seiner WG, in seiner Wohnung gewohnt habe, auf der Couch, als wir damals nach Hamburg gezogen sind. Das war ja nie der Plan, irgendwas zu gründen. Das ist ja das, was sich manche so ein bisschen anders vorstellen, dass man dann so einen Plan hat, irgendwas zu gründen und aufzubauen. Und heutzutage ist Gründen auch was anderes. Gründen wird ja fast schon so gehypt. Dann so ein Gründer, auch Glorifikation etc. Ja, ey, neulich habe ich von der Absurdität gehört, dass es Future CEOs und Future Founders gibt. Und dann habe ich so gefragt, hey, was willst du denn gründen? So nach dem Motto, ja, irgendwas, Hauptsache gründen. Da habe ich dann gedacht, warte mal, ja, okay, verstehe ich. Ich weiß so, welche Projektionen da einhergehen. Und du kennst aber die andere Seite nicht. Weil auf Social Media wird natürlich die eine Seite kommuniziert, aber die schlaflosen Nächte. Das ist halt wie Kinder, Mann. Du hast immer einen Stress. Und das finde ich auch, weißt du, da Eltern erzählen ja auch über die Kinder oft, also wenn es sehr ehrliche Beziehungen sind, erzählen sie auch die Schattenseiten, aber meistens ja auch immer nur, er ist so schön alles. Ja, ist voll schön, aber wenn dir dein Kind in den Kopf beißt, weil er nicht schlaft, ja, oder du stundenlang durch die Gegend läufst oder du eigentlich was fertig machen musst und so weiter, das kann auch krass nerven. Mhm. Und so, und Kinder nerven auch richtig krass und sind nicht nur das Schönste der Welt. So, und ich glaube, das ist bei Gründen genauso. Das nervt richtig krass und du musst richtig an deine Grenzen ran, sowohl intellektuell als auch körperlich und so. Du wirst kaum Auszeiten haben und so weiter. Und deswegen finde ich es immer gefährlich, wenn da nur so eine Glorifizierung stattfindet und so. Und deswegen, wir wollten gar nichts gründen, sondern wir haben aus Versehen gegründet. Und dann eins nach dem anderen, ohne Plan. Und da, durch das Benny bei St. Pauli gespielt hat, war halt St. Pauli und letztendlich die Ursuppe, aus der wir gegründet haben. Du könntest es auch beim VfB Stuttgart nur Liebe für ihn und bei Bayern München ein bisschen weniger Liebe definitiv dafür. Da hättest du das definitiv nicht gründen können. Mhm. Also da hattest du gar nicht das Ökosystem aus dem BLAB, Fettes Brot, der USP-Fanszene, der Kunst, dieses ganze alles, was St. Pauli mit auch ausmacht und so weiter. Einfach, dass es ein Stadtteilverein ist, dass es direkt im Herzen von einer Stadt mit Tor zur Welt, wie man so schön sagt, mit dem Hafen. das hast du in keiner anderen deutschen Stadt und wahrscheinlich auch weltweit so ein Ökosystem nicht. Und das muss man schon auch ganz klar sagen. Deswegen auch mittlerweile relativiere ich das immer, wenn Leute sagen, ja, Vibo con Agua kann ja jeder irgend sowas gründen. Nee, kannst du nicht. Also ist nicht so einfach, sondern du brauchst so einen geilen Typen wie Benny, so, der einen Zeitgeist versteht, der charismatisch ist, der mit Privilegien und Skills, bis der Arzt kommt, vollgepumpt ist, muss man einfach so sagen. Ganz schnelle Auffassungsgabe, super smart, Sprachen sich draufpackt, irgendwie Leute gern abhängen wollen mit ihm, einfach wirklich ein geiler Typ ist. Und dann so ein St. Pauli-Kosmos, den du halt auch nicht einfach jeder hat. Weißt du, ich meine, Bela B. uns von Anfang an unterstützt, das ist halt einer der Rockstars in Deutschland. Das, wenn du das, kannst du nicht alles einfach so, kriegst du nicht geschenkt. So, und wir haben es auch nicht geschenkt bekommen. Wir mussten es im Nachhinein erarbeiten wahrscheinlich. Am Anfang ist es uns schon vor die Füße gelaufen. Mhm. So. Und dann hat sich das so entwickelt von Pfandbecher sammeln auf Musikfestivals, wo wir angefangen sind. Ich habe 8 Jahre auf Musikfestivals gelebt. Von Mai bis Oktober und war von donnerstags bis sonntags besoffen. So, also das muss man auch ganz klar so sehen. Ich habe mich komplett, habe da auch mittlerweile so ein Thema drüber, weil natürlich dann man auch anfängt, Alkohol zu glorifizieren oder auch in ganz vielen Bubbles Alkohol völlig normal ist. Dadurch, dass mein Vater natürlich Arzt ist, kenne ich natürlich die ganzen Schattenseiten von Alkohol. Ich weiß einfach, was ich meiner Leber da angetan habe, aber ich hätte niemals, muss ich auch ehrlicherweise sagen, Vibo con Agua aufbauen können, ohne so viel zu saufen. Mm. Also weil du ja auch ganz oft in Zirkeln unterwegs bist, wo es völlig normal ist zu saufen, ob es Musik, Kunst, Businesswelt ist, safe. Du manchmal auch in Situationen unterwegs bist, wo es unangenehm ist. Also weißt du, wo du jemandem begegnest, wo du schüchtern bist, weil das ein Star oder weil du vielleicht seine Codes nicht kennst, weil er gerade ein Unternehmen gegründet hat, irgendein Unicorn. Ich wusste nicht, was ein Unicorn ist, bis vor 3-4 Jahren irgendwie, wo ich dann mal, oder ein Business Angel oder Angel Investment, what the fuck? So, ja, irgendwo mal aufgeschnappt, aber noch nie verstanden und so. Und da habe ich mittlerweile so ein Thema, wo ich merke, so, ey, da will ich auch nochmal anders reflektieren drüber und auch kommunizieren, weil ich finde, im anderen Fall wird es halt einfach so ganz natürlich genommen, dass man einfach die ganze Zeit säuft, so, oder Alkohol trinkt in so gewissen Kreisen, das halt einfach nicht gesund ist für einen menschlichen Körper.
Trinkst du jetzt noch Alkohol oder gar nicht?
Ja, ich trinke ja privat fast nie, aber halt berufsbedingt halt schon.
Okay, ja, verstehe. Ich finde das super spannend, dass du dann ja auch auf dein Bauchgefühl gehört hattest, dachtest, okay, mit Benny und dem ganzen Kontext, das ist irgendwie eine coole Sache, dann so offen da rangegangen bist, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ihr habt auch, sag ich mal, die Potenziale, die ihr hattet, genutzt, und zwar nicht nur das, was Benny mitgebracht hat, das, was du mitgebracht hast, das, was St. Pauli mitgebracht hat, und dann habt ihr losgelegt und dann haben die ja eben auch andere erzählt von diesem antikapitalistischen Blick, und das hast du irgendwie verstanden, weil du auch gemerkt hast, okay, wir brauchen mehr Gleichberechtigung und Teilhabe, und dann seid ihr losmarschiert. Und dann erzähl uns doch mal von den größten Learnings, die ihr dann vielleicht die Jahre gemacht habt.
Eins der größten Learnings, die ich habe, ist simple, sexy, strukturell und sozial. Letztendlich alles, was wir machen, sollte so sein. Also wenn es nicht sozial ist, müssen wir eigentlich gar nicht weiterreden, weil dann bin ich raus. Wenn es nicht sexy ist, erreicht es die Jugendkultur nicht, wird es keine Bewegung. Wenn es nicht strukturell ist, kann es nicht groß werden, kann es nicht skalierbar werden, dann kannst du es nicht groß denken, dann ist es keine Lösung, die für große Probleme denkt. Und wenn es nicht simpel ist, dann ist es nicht strong am Ende, so wie man so schön sagt, dann hat es auch nicht die Entfaltungsmöglichkeiten. Mhm. Und ich kann dir letztendlich, wenn What is a Human Right, als die Kampagne, die mit am erfolgreichsten zu dem Thema Menschenrecht mittlerweile weltweit ist, so, die aus einer Schnapsidee entstanden ist, die ist sexy, weil es ein Schwarz-Weiß-Foto ist und ein geiler Fotograf, der es macht. Simpel, weil es dauert eine Minute. Haben Weltstars wie Billie Eilish, Sting und könnten jetzt Name-Dropping, bis der Arzt macht, alle mitgemacht, weil es halt eine Minute ist. Das haben auch Weltstars. Und simpel, weil da What is Human Right draufsteht, da steht nicht noch Vibo con Agua oder irgendwas anderes, sondern ganz klar nur auf dieses eine Ding, mit dem sich jeder Mensch identifizieren würde. Und wenn da zum Beispiel Toilets are Human Right draufstehen würde, wäre es nicht so einfach. Mhm. Dann würden ein paar Leute abspringen, muss man auch ehrlicherweise sagen, ah, Toilets will ich in Verbindung mit Toilets, ah, ich habe doch gerade hier den Deal mit dieser Kosmetik, whatever gemacht. Irgendwelche solche Sachen würden angehen. Und in dem Moment, wo solche Sachen angehen, ist schon, fliegen die Sachen raus. Mhm. Das meine ich mit ganz klar simpel. Strukturell, wir haben es auf Festivals gemacht, wir haben es auf Awardshows, wir haben es überall gemacht, wo wir dann 50, 60, 70, 80 Talents geshootet haben, etc. Also social, simple, sexy und strukturell. Und das kannst du beim Wasser anwenden, das kannst du beim Kunstcase anwenden, das kannst du bei jedem Case anwenden, der letztendlich in der Außenwelt von Viva Con Aqua wahrgenommen wird, weil die anderen Cases haben es nicht geschafft, weil sie aus meiner Sicht irgendwas davon nicht hatten. Mhm. Und so, das sind die einzigen Parameter, die mich bei der Konzeption von irgendwas Neuem interessieren, ob wir das anwenden können. Ob wir es halt ganz schnell, simpel, sexy, strukturell anwenden können.
Ich finde es so spannend, dass du auf der einen Seite diese krass massiv kreative Komponente hast und auf der anderen Seite schon diese Struktur. War das denn deine Idee mit diesem Foto und mit dem Spruch? Wie kam das?
Nee, auch da, glaube ich, Ideeninhaber ist der falsche, also der falsch und richtig, ne? Das sind auch nur Plattitüden und so weiter. Aber letztendlich kam Jane, die hat, finde ich, noch immer einen der schönsten Jobtitles, Feelgood Managerin bei einer guten Tech, großen Tech-Company. Und die hat gesagt, ey Micha, ich habe da zwei Leute, die ich gerne mit dir connecten würde, die wollen was im Kunstbereich machen. Das ist einmal Marco Fischer, der ist Fotograf, schwarz-weiß. Porträts war eins seiner Stilmittel und so weiter. Und Marc Jung ist ein sehr experimenteller Künstler aus Erfurt. Und die Idee war, die Schwarz-Weiß-Porträts von sehr prominenten Personen des öffentlichen Lebens, Musikerinnen, Künstlerinnen und so weiter. Damals gab es noch gar nicht so dieses Content-Creator auf dem Level, wie es heute. Mhm. Also irgendwann 2016, 17 vielleicht angefangen, müsste ich nachgucken. Marc Jung wollte dann sehr experimentell farbenfroh drüber gehen und dann sollten die Kunstwerke verkauft werden und die Erlöse an Viva Con Aqua gehen. Und dann haben wir das erste Shooting gemacht. Ich glaube, Lena Meyer-Landrut, Wolfgang Niedecken, Clouseau und ein, zwei andere auch schon in der Liga, also wo schon jetzt echt keine schlechte Liga ist, schon so eine A-Prominenz mit den drei schon mal hattest. Und abends in der Reflexion habe ich mit Marco gesprochen, hey, wenn wir die krassen Leute kriegen, dann müssen wir eigentlich das irgendwie noch so Social Media mäßig mitnutzen. Mhm. Irgendwie so ein Messaging irgendwie. Und dann hat er gesagt, ja, dann lass doch ein Schild, whatever, was soll man draufschreiben? Und dann habe ich halt What is Human Right, weil es halt für mich das Stärkste war und auch gleich international und so. Und dann hat seine Frau draufgeschrieben. Deswegen ist die Originalschrift von seiner Frau immer noch. Da glaube ich schon auch, dass es einen Riesenunterschied macht, wie du es draufschreibst, ob du ein weißes Blatt nimmst oder so ein Karton. Also da kommt halt alles zusammen. Und letztendlich ist das immer noch das Schild, also das Marco immer noch benutzt, was seine Frau damals geschrieben hat. Es gibt mittlerweile in ganz vielen Städten Schilder, weil es ist halt viel einfacher, wenn ich in Köln kann halt Robert Winter sofort Fotos machen, in Berlin Pascal Bünning und so und über die Welt verteilt. Aber letztendlich ist so die Idee entstanden. Und auch da muss man sagen, ist es eine Idee zu haben, und das einmal zu machen und das andere ist, sich terriermäßig festzubeißen. Auch das, ich meine ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr viel von meinem Lateinstudium, aber penetrare heißt eindringen. Und du musst penetrant sein, ohne den Leuten auf den Sack zu gehen. Das ist, glaube ich, der schmale Grat. Und natürlich sind wir dann immer auch Grenzgänger. Leute, die penetrant sind, sind Grenzgänger. Und dann gehst du Leuten mal auf den Sack. Deine Kernaufgabe ist, so wenig wie möglich den Leuten auf den Sack zu gehen. Und du musst aber sowas wie Water is a Human Right lebt davon, dass wir es halt 4000 Mal gemacht haben. Mhm. Also weißt du, so und davon halt 150 Weltstars. So, und davon lebt das. Und wenn du das nicht machst, in der kriegst du es nicht hin. Und nur weil du dann einmal Billie Eilish reicht nicht so, sondern du musst dann noch weiter und wir ziehen auch das jetzt immer noch durch, weil letztendlich kenne ich nichts, was erfolgreich da draußen ist, was keine Consistency hat. Was am Ende immer wieder die Schleifen, die eigenen Muster und wieder neu und so weiter. Und im anderen Fall wirst du sehr, sehr schwierig etwas erreichen können in dieser Welt, weil du brauchst diese Consistency.
Ich finde es super spannend, dass man, wenn du erzählst, schon merkt, wie tief du in den Details drin steckst. Wir haben ja anfangs drüber gesprochen, wo du gesagt hast, ich sehe das große Ganze und Details ist eher nicht so ganz meine Welt, aber das fließt halt mit und das finde ich super spannend zu sehen. Nun, du hast es schon angesprochen, ihr seid einfach extrem gut im Netzwerken, ihr wisst, wie PR funktioniert. Gibt es nur positive PR? Wie ist dein Blick darauf?
Es gibt auch negative PR, nur keinen Bock drauf. Ich hatte ganz früh, Laut gegen Nazis hat sich ähnlich früh wie Viva Con Aqua gegründet. Und Jan Menge macht da einen unfassbaren Job. Jetzt relevanter wie eh und je in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber schon immer relevant, was er gemacht hat. Und wir hatten sehr oft darüber gesprochen, dass halt in seinem Namen steckt halt Laut gegen Nazis drin. Und für Nazis sein ist halt keine Option, es ist Faschismus. Deswegen kannst du bei dem Fall nur gegen etwas sein. Bedeutet aber, dass dein Leben davon auch geprägt wird. Mhm. Und das auch eine Energie ist. Ich habe einmal das krasse Glück gehabt, nach Günter Nehberg, und da war ich fast sprachlos, einen Vortrag halten zu dürfen müssen, / der damals über Genitalverstümmelung gesprochen hat. Und das hat mich mein Leben lang krass getriggert, und fast bei jedem Vortrag oder wenn ich öffentlich spreche, dann sage ich, ey, erzähle ich den Leuten, dass es natürlich auch sehr leicht ist, sich für Menschen, die Kinder auf dem afrikanischen Kontinent, die kein Wasser haben. Versteht jeder. Und dann ist auch jeder sofort eher Schulterklopfen und toll, was du machst, und opferst dich auf, Klammer auf, ich opfer mich nicht auf, ich habe das geilste Leben durch Viva Con Agua. Das ist weit weg davon, dass ich mich aufopfer, Klammer zu. Aber wenn du dann so ein Thema wie Genitalverstümmelung hast, dann ist halt kurz mal der Vibe gekillt im Raum. Weil das halt eine der brutalsten Themen auf diesem Planeten ist, und entweder du hast eine Mama, du hast eine Schwester, du hast eine Tochter oder whatever, und dann gehst du da auch auf einer Körperlichkeit in einer Emotion, vielleicht gehst du es gar nicht in der Reflexion, aber du merkst es sofort, wenn du Genitalverstümmelung in einem Raum sagst, was mit diesem Raum passiert. Das ist zum so. Und das muss man ganz klar sagen, mit Viva Con Agua hast du das halt nicht. Das heißt, ich kriege sehr, sehr vieles. Ich habe eigentlich eine sehr positive Echokammer. Oder wie ich es manchmal sage, Viva Con Agua ist halt auch ein Arschlochfilter. Da kommen gar keine Arschlöcher und sagen, ey, ich will mich engagieren, meine Zeit spenden oder hier ganz viel von meiner Firma oder whatever, sondern da kommen halt vor allem Menschen, die sich engagieren wollen und die das aus einer sehr positiven Grundstimmung machen und dir damit auch begegnen. Und das ist natürlich, und das muss man ganz klar sagen, bei ganz vielen anderen Themen nicht so. Und auch wenn Leute mich dann Aktivist, oder ich habe ja selber mich Konzeptionsaktivist mal auf irgendeine Visitenkarte geschrieben und so, und tu das immer mal wieder reinballern. Aber natürlich muss ich mir da auch bewusst sein, dass eine Frau in Iran, die sich Aktivistin nennt und das Kopftuch abnimmt, ein ganz anderes Risiko eingeht, als wenn ich jetzt hier auf Social Media einen auf Feministen mache. 0,0 Risiko. Ja, okay, ich kriege ein bisschen Hate von ein paar Leuten, die es triggert. That's it. Ja, und das ist auch nicht geil. So, aber im Vergleich zum Beispiel zu einer Frau, die in der Öffentlichkeit steht, kriege ich halt keine Dickpics, ich kriege kaum Hate und so weiter, sondern eher Props. Also das muss man sich auch angucken. Auch da bin ich wieder in einer maximal privilegierten. Also, weißt du, so, und das, um das zu reflektieren und sich bewusst zu machen, dass man da auch ein echt geilen Leben hat mit Viva Con Agua, ist schon auch wichtig zu kommunizieren. Und deswegen, klar, glaube ich schon, dass für etwas sich zu engagieren immer geiler ist, und es gibt trotzdem Themen, wo du halt dich auch nicht mehr nur für etwas engagieren kannst, sondern wo du ganz klar Haltung zeigen musst, wo du ganz klar sagen musst, ey, lest die Geschichtsbücher, geht wieder in die Schule und rewind Selector, weil die Scheiße hatten wir schon mal. Und es wiederholt sich auf same Muster, nur anderes Zeitalter.
Teile ich. Und die Frage ist ja, wie können wir noch mehr Menschen begeistern, Gutes zu tun? Wie können wir auch, wenn uns jetzt jemand zuhört, der sagt, okay, ich setze mich aber eben ein für ein Thema, was einfach noch ein Tabuthema ist in der Gesellschaft, sei es Genitalverstümmelung oder auch zum Thema Tod bestimmte Dinge. Hast du da vielleicht Gedanken oder auch Tipps, wie wir da mehr ins Handeln kommen können?
Transformation, also zum Beispiel bei Tod fällt mir sofort, was wir immer machen wollten, diesen mexikanischen Totenkult eigentlich ein bisschen spielerisch zu übernehmen, dieses Muerte de la bla 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 und so, non Pablas Español. Das heißt, du hättest mich fast gesagt. Das heißt, letztendlich diesen, wie Viva Con Agua hat es genannt, Universal Language Approach by Behavioral Change. Also so quasi, dass man durch universelle Sprachen, die man nutzt, wie Kunst, Musik, Kultur, Tanz, Schabernack etc., Kulturveränderungen herbeiführt. Zum Beispiel zum Thema Sanitärversorgung. Es macht einfach keinen Sinn, wenn Menschen noch nie ein Klo benutzt haben, dass man dann den Klo hinstellt und dann denkt, dass sie das Klo benutzen. Die gehen trotzdem draußen scheißen, weil sie es halt gewohnt sind. Ist ja auch völlig logisch, wenn man drüber nachdenkt. Sondern dann brauchst du halt, warum macht es Sinn etc. Und das kann man denen natürlich in einem quasi Monolog runterbeten, oder du machst es eben über Kunst, Musik, spielerisch etc. Und ich glaube schon, wenn man jetzt zum Beispiel über den Tod spricht, dass der Tod eine unfassbare Kraft hat. Absurderweise ist gestern hängen geblieben, irgendwo bin ich da hängen geblieben, dass in Neuseeland gerade so Clubs sich bilden, die ihre eigenen Särge bauen. Ganz absurd. Okay. Ältere Menschen, die dann so, und dadurch aber bauen die was zusammen, beschäftigen sich mit dem Tod, bereiten sich damit auch irgendwie vor und machen es aber sehr spielerisch. Und das ist zum Beispiel was, also ich glaube, genau solche Disruptionen reinzubringen und zu sagen, jo, weil was wir ja machen in unserer Gesellschaft, wenn man zum Beispiel über Tod spricht, das wird ja eigentlich komplett outgesourced. Du hast das Altersheim-System, das du kreiert hast, das sich keiner mehr leisten kann, deswegen teilweise werden sie noch nach Thailand gepackt und so weiter, anstatt dass die Großfamilie wieder zusammenhält, die einen stabilen Nukleus bildet für eine Gesellschaft. Also wenn du es auf einer Metaebene anguckst, ist es, glaube ich, sehr gravierend, dass wir dazu neigen, dass wir keine intakten Familiensysteme mehr haben. Mhm. Weil letztendlich ist die kleinste Zelle einer Gesellschaft und je brutaler die ist. Ja, und wenn du dann auch guckst, wie viel Stress draufgepackt wird mit beide müssen einen Job haben, um sich ein Leben in Hamburg leisten zu können. Dann hast du zwischen 30 und 45 den Turbo-Stress in dein System gepackt, weil parallel du noch zwei Kinder, du musst noch erfolgreich sein, musst dich noch selbst verwirklichen. Jetzt kommen die ganzen Projektionen von der Außenwelt und so weiter, was die Medien einreden. Letztendlich kommt da ganz viel Stress und Druck auf die Gesellschaft. Also zurück zum Thema Tod. Ich glaube, den Tod wirklich zu enttabuisieren und darüber zu sprechen, dass er einfach Teil des ganz normalen, jeder stirbt, jeder Mensch stirbt, das ist völlig, genauso wie Scheißen, völlig simpel, jeder macht's und keiner spricht darüber. Und ich glaube, darüber zu sprechen und wirklich zu sagen, yo, wie fühlt sich das an, Leute dabei zu begleiten, einen Podcast darüber zu machen, das auf humoristische Art und Weise, gerade, also sorry, aber ich als Sanitäter weiß ich das einfach noch, ich habe so viel Quatsch gemacht, ich werde nie vergessen, so eine ältere Dame, die ich gefahren habe, mit der hatte ich schon sehr viel Spaß und habe ich gesagt, komm, hau doch mit deinem Stock auf den, im Krankenhaus sind doch immer diese Türöffner. Mhm. Dann hat sie auf den Türöffner gehauen und dann ist dieser Türöffner in 1000 Splitter so. Und wir haben halt beide super herzhaft gelacht, weil ich war Zivi, mir ging es komplett am Dings vorbei und sie war kurz vor, so ging es komplett am, so. Und ich glaube, diese Leichtigkeit auch, die kurz vor dem Tod entsteht bei manchen Menschen, so, die ist auch ein Geschenk. Und das zu nutzen und gar nicht zu tabuisieren und immer mit der Trauer kommen und so, ey, vielleicht hat die doch Bock, also auch da mal wieder zu fragen, willst du eigentlich noch 20 Jahre leben oder ist okay, wenn du jetzt gehst? So, um sie nochmal vielleicht eher in ihr Potenzial zu holen und sie erzählen zu lassen und ihre Kerninsights zu geben und Weisheiten und so weiter. Und dann würdest du sie ganz anders abholen und kannst dich auch anders vorbereiten. Und für uns als Menschen, die jetzt so mit 40er und whatever sind, Boomer oder wie man uns nennt, letztendlich Zeit mit den Menschen zu verbringen. Zeit mit unseren Papas und Mamas. Ne? Wir haben ja vorher kurz drüber gesprochen, weil mein Papa gerade im Krankenhaus heute Morgen reinkam und so weiter. Und ich hatte halt das Glück, dass ich mit meinem Vater einen Jakobsweg gelaufen bin. Mhm. Und mit meinem Vater einmal durch Deutschland. Ich kenne jede Geschichte von ihm. So, es gibt nichts, was ich gefühlt nicht ihn gefragt habe und so weiter. Und ich glaube, das ist ein Geschenk, das ich niemals missen möchte. Und deswegen Appell an euch da draußen, wenn ihr Zeit habt, scheißegal, ob ihr Zeit habt oder nicht, nehmt euch die Zeit. Mhm. Weil letztendlich, das ist etwas, was euch niemand mehr geben werdet. Und ein Sabbatical machen, yo, ist in jedem Job mittlerweile entweder gang und gäbe oder wechselt den Job, weil es gibt auch geilere Arbeitgeber, die euch sowas offerieren.
Und das schreibe ich komplett und das, was wir ja auch mit unserer Stiftung mit Live versuchen, ist ja auch wirklich Menschen zu inspirieren, lebenslang zu lernen, offen zu sein, wieder in der Gemeinschaft zusammenzukommen, weswegen wir ja auch gesagt haben, wir möchten einen Ort schaffen, wo Menschen allen Alters und jeder Herkunft gemeinsam sich inspirieren können, Zukunft gestalten können, weil, wie du sagst, am Ende darum geht, dass es geht um Leben. Deswegen fand ich diese Parallele auch so schön. Viva con Aqua und wir mit Live Hamburg. Man kommt halt auch, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, immer wieder darum zurück. Der Sinn des Lebens ist Leben. Und das, was du eben angesprochen hast, die Leichtigkeit des Lebens. Ich fühle das so sehr, weil ich habe so einen Moment, da war ich glaube ich 13 oder 14, da war wirklich so, der Frühling war da, die Sonne schien und ich habe mich riesig gefreut, weil ich irgendwie auf dem Reiterhof fahren durfte oder so. Und ich habe so dieses innere Glück gefühlt und diese Leichtigkeit, einfach dankbar zu sein für das, was ich habe und für das Leben. Und ich glaube, das nehmen wir uns zu selten heraus, dass wir das wirklich wieder fühlen können und diese Zeit, weil wir so oft belastet sind. Genau wie du gesagt hast,
Hamsterräder.
100.000 Themen, genau. Und deswegen kann ich das nicht genug unterstreichen, was du da gesagt hast, wie wertvoll ich das finde. Was würdest du denn sagen, was ist der Sinn des Lebens?
Tja, also erstmal will ich sagen, Viva und Life ist ja wirklich das Gleiche. Und Benny ist es irgendwann mal aufgefallen, dass die Kernmarke hinter Viva con Aqua, wenn man auf so einer Markenebene ist, Viva und ist das Leben. Also auch wenn man mal wir hatten früher immer nämlich diese Idee, zu sagen, dass wir auf unsere eigene Abschaffung hinarbeiten. Hm. Weil rein theoretisch muss ja unser Ziel sein, alle Menschen haben Zugang zu sauberem Trinkwasser, alle Menschen haben Zugang zum Klo. Und wenn das ist, dann ja, Feierabend. So. Und mittlerweile sagen wir das aber nicht. Wir wären ja blöd, wenn wir so ein Netzwerk wie Viva Con Agua aufgeben würden. Und dann ist ja auch noch nicht die ganze Welt geil. Dann könnten wir uns ja um andere Themen, zum Beispiel eine Enttabuisierung vom Thema Tod oder Enttabuisierung von oder Genitalverstimmung. Wenn du es genau nimmst, ist ja das auch das Gegenteil von Leben. So, also müsste man sich dafür auch engagieren, könnte man auch und so weiter. Ey, ganz ehrlich, der Sinn des Lebens, ich bin irgendein dummer 41-Jähriger, ich meine in dieser hier, wie heißt es, per Anhalter durch die Galaxis, die Antwort 42, das bin ich nächstes Jahr, da kann ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube auf jeden Fall in Würde altern, weil es ein Geschenk, alt werden zu können. So, das vergessen viele auch bei dieser Diskussion um der alte weise Mann. Erstmal festhalten, hey, ist ein Geschenk, wenn ihr alt, weiß und männlich seid, dann ist es ein Geschenk in unserer Welt, weil ihr habt überhaupt die Chance, so alt zu werden. In ganz vielen Ländern hast du nicht die Lebenserwartung von 87. Da kannst du gar kein alter weißer Mann sein. So, also von daher, das glaube ich, diese Perspektive einnehmen. Letztendlich, ey, für mich ist es nur ganz persönlich wirklich versuchen, sehr viel Fokuszeit mit meiner Family zu haben und mich dabei so gut es geht auch wirklich effizient zu engagieren für Menschen, die vielleicht nicht diesen Luxus haben, diese Wahl zu haben, weil ich habe ja alle Wahlmöglichkeiten. Ich kann morgen aufhören zu arbeiten, für Viva Con Agua einen anderen Job machen oder auch mal, wahrscheinlich könnte ich es mir auch leisten, mal 2 Monate, 3 Monate gar nicht zu arbeiten etc. oder whatever. Ich werde einen auf Influencer machen, irgendwelche komischen Brand-Deals eingehen, damit ich Kohle, also weißt du, so, das ist schon sehr absurd, welche Möglichkeiten man hat. Mit dieser Absurdität und den Möglichkeiten demütig umgehen, ich glaube, das ist so für mich wahrscheinlich letztendlich der Sinn des Lebens. Und dabei, der Sinn des Lebens letztendlich wahrscheinlich ist Leben, also und Leben lassen und andere Leben offerieren, so, und Möglichkeiten, ne? So wie es dann vielleicht auch ist, als Mann dann mit auch bei der Fortpflanzung irgendwie einen Teil dazu beizutragen, einen deutlich geringeren Teil und weniger stressig, aber dazu beitragen, dass andere Menschen leben können und das vielleicht auf dann so einer Metaebene jetzt von der eigenen Persönlichkeit weg, ja auch, dass andere Menschen halt ein sinnvolles, freudvolles Leben haben können. Ja.
Micha, ich habe nichts mehr zu sagen. Das war großartig. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für alles, was du mit uns geteilt hast. Ich finde, du bist wirklich so eine fantastische Weisheitsbombe und ich habe dir so gerne zugehört. Ich wünsche euch unfassbar viel Erfolg mit allem, was ihr macht, und wir unterstützen uns sowieso gegenseitig. Deswegen, ja, danke, dass es dich gibt.
Und sehr gerne. Und für alle, die jetzt natürlich hier zugehört haben die ganze Zeit, die können sich natürlich eine Frage im Spiegel beantworten. Wie viel Geld könnt ihr spenden, ohne dass sich euer Leben verändert?
Perfekte Frage zum Abschluss. Danke.
Danke.
Das war die heutige Folge von Das Leben ist kein Ponyhof. Ich bin super gespannt, wie dir diese Folge gefallen hat, wo ja durchaus alles ein bisschen anders war, als wir das sonst oft klassischerweise so machen. Lass uns super gerne darüber austauschen, in Verbindung bleiben. Du erreichst mich bei LinkedIn oder Instagram unter Janina Lynn Otto und für alle Food-Themen, Landleben unter Frau Ultrafrisch bei Instagram. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine fantastische Zeit. Nächsten Sonntag um 9 Uhr hören wir uns wieder, dann gibt es eine neue Folge. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, du auch, und ich wünsche dir nur das Allerbeste bis dahin. Deine Janina.